Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Matthias, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich bin gerne hier und bin dankbar, dass ich hier sein darf. Das Thema, was ich habe, ist ein Thema, was uns, glaube ich, all angeht, zumindest den Brüdern, die auch in Verantwortung stehen. Darüber spricht man oft nicht, das wird oft gar nicht so erwähnt. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den wir machen. Als Gemeindeleiter mit Spannungen umgehen, pass auf dich und deine Familie auf. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann werden wir merken, dass es dort immer wieder auch führende Männer gab, die Unglaubliches mit Gottes Hilfe bewirkt haben, aber die auch unglaublich viel erlebt haben mit Spannung und mit Schwierigkeiten. Und das ist etwas Wichtiges, was wir auch generell, auch wenn wir selbst schon Pastoren sind oder auch Älteste einer Gemeinde und wir vielleicht auch Brüder einsetzen, die in Verantwortung sind, dass wir ihnen nicht nur diese schönen Dinge erzählen, die es auch gibt als Gemeindeleiter, sondern dass wir ihnen auch sagen, wenn du in der Leitung einer Gemeinde stehst, dann wirst du unglaublich viel Druck haben. Es werden manchmal Situationen in dein Leben kommen, die du vorher wahrscheinlich so noch nie erlebt hattest. Und ich möchte am Anfang mit uns ein paar Bibelstellen lesen, wo wir merken, dass auch leitende Männer Gottes, die ihr alle kennt, nicht gerade wenig Probleme hatten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 10 bis 12 steht, als die Israeliten sahen, dass der Pharao mit seinem Heer heranzog und sie von hinten einschloss, bekamen sie große Angst. Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich überhäuften sie Mose mit Vorwürfen: Du hast uns bloß hierher geschleppt, damit wir in der Wüste sterben. Es gab wohl nicht genügend Gräber in Ägypten. Was hast du uns damit angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, lasst uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es ist immer noch besser, ihr Sklave zu sein, als hier in der Wüste zu sterben. Wie muss das Mose im Herzen getroffen haben? Ein Mann, der Gott begegnet ist auf einer Ebene und auf einer Art und Weise wie kaum jemand zuvor. Wie schnell können Menschen, auch gläubige Menschen, vergessen, was Gott getan hat? Sie kamen aus der Sklaverei. Gott hat 10 Wunder getan, unfassbare Wunder. Und die waren in kurzer Zeit wieder vergessen. Du kannst als Gemeindeleiter den tollsten Dienst machen und eine Sache geht ein bisschen schief, dann hauen die alles um die Ohren. Und damit muss man umgehen können. Mit Vorwürfen überhäuft, was hast du uns angetan? Vielleicht haben das auch schon Leute zu dir gesagt. Im vierten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil eine Frau hatte, die aus einem fremden Volk stammte. Er hatte nämlich eine kuschitische Frau geheiratet. Sie fragten: Redet der Herr etwa nur mit Mose? Spricht er nicht auch mit uns? Der Herr hörte, was sie sagten. Mose schwieg dazu, denn er war ein sehr demütiger Mann, bescheidener als alle Menschen auf der Welt. Wisst ihr, was da so besonders krass ist? Dass die eigene Familie ihn so brutal angreift. Miriam, die älteste Schwester, und auch sein älterer Bruder Aaron, sie reden schlecht über Mose. Die Pfeile, die am meisten uns treffen, die Messerstiche, die uns am meisten wehtun, sind von den Menschen, denen wir vertrauten, die ganz nah bei uns sind. Wenn uns Menschen angreifen, die irgendwo draußen sind, so, das tut uns auch weh. Aber die schlimmsten Messerstiche sind die, die aus deinen eigenen Reihen kommen. Und das wirst du auch als ältester und als leitender Mann, Bruder, leider erleben müssen. Das hat unser Herr Jesus erlebt. Den Freund, den ich vertraute, der starb zu. Wisst ihr, interessant ist, dass da ein Satz steht: Der Herr hörte, was sie sagten. Und lieber Bruder, das möchte ich dir mitgeben, egal was Menschen über dich reden, Gott hört zu. Gott hört zu. Und er wird dir helfen. Manchmal muss man aber auch wie Mose nichts sagen. Wir müssen manchmal reden, aber manchmal ist es besser, nicht zu reden. und Gott das Handeln zu überlassen. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist so schwer. Das kann man nur, wenn man ganz dicht und in der Nähe des Herrn sich aufhält. Das möge der Herr uns immer wieder geben als leitenden Brüdern, dass wir das verstehen. Dieses Zitat möchte ich uns mal vorlesen. Ich lerne immer wieder neu, was es heißt, in diesem Spannungsfeld zu leben. Nicht Dienst nach Vorschrift zu machen und was ich für mich und meine Familie brauche, das ist wohl ein lebenslanger Lernprozess für mich. Sehr ehrlich und genau richtig. Wenn du als Gemeindeleiter an einem Punkt bist, wo du glaubst, du bist damit durch, zeigst du schon, dass du durchgefallen bist. Wir bleiben immer Lernende bis zum letzten Atemzug. Und Paulus sagt, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 30, 6 steht etwas über David. David befand sich in einer schwierigen Lage. Also wenn du als Leiter in einer schwierigen Lage bist, willkommen im Club der Leiter in der Bibel. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Ich hoffe, dass du das noch nicht erlebt hast, dass Leute nicht steinigen wollten. Ja? Aber ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert und verbittert. Peter, ja. Über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Und da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Sieh mal, wenn es ins Eingemachte geht, so am nächsten, die Probleme kommen innerhalb der Familie. Man sagt ja nicht umsonst, Blut ist dicker als Wasser. Dann wird es ganz schwierig. Und wenn man in der Gemeinde vielleicht auch mit jemandem sprechen muss und etwas korrigieren muss, und dann hört das vielleicht die Frau und das Kind, und dann sagen sie plötzlich, ich habe immer gedacht, der Pastor Christian Rosenberg ist netter, der ist blöde, wie redet der über meinen Papa? Ja, das ist so, das hat David auch erlebt. Der war in einer Situation, menschlich gesehen, war nur die Gnade des Herrn, dass sie ihn nicht gesteinigt haben. Aber David hat etwas Wichtiges gemacht. Er hat in dem Moment nicht das Gespräch gleich gesucht und hat gleich Kontakt aufgenommen, sondern er hat Zuflucht genommen zu seinem Gott alleine unter vier Augen mit ihm. Bruder, wenn du in der Leitung angegriffen wärst, nimm dir erstmal eine kleine Auszeit, wo du ganz alleine mit dem Herrn das Problem besprichst. Du wirst ganz anders antworten, nachdem du das getan hast. Wenn du gleich in der ersten Emotion rausgehst und schießt dagegen, wärst du meist auch schuldig. Ich habe in meinem Leben dadurch viele Fehler gemacht, weil ich manchmal zu emotional reagiert habe und hätte lieber mal Piano fahren sollen. Ja? Und noch eine Bibelstelle von einem Mann, den ich sehr liebe, Paulus, einer meiner Lieblinge in der Schrift. 2. Korinther 11, 26. Er sagt, wie viele beschwerliche Fußwanderungen habe ich gemacht, wie viele Gefahren bestanden durch Flüsse, Gefahren durch Räuber, Gefahren durch meine eigenen Volksgenossen, Gefahren durch Heiden, Gefahren in Städten, Gefahren in Einöden, Gefahren auf dem Meer. Und jetzt kommt etwas, das habe ich bewusst fett unterstrichen, Gefahren unter falschen Brüdern. Das tut weh. Wenn man Geschwister hat, mit denen man jahrelang gedient hat, und anstatt, dass sie einem etwas ins Gesicht sagen oder mit einem reden, dann gehen sie woanders und wollen einen abschießen. Auch ein Paulus hat es gelernt. Und lieber Bruder, egal wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, egal wie gesegnet du bist, diese Männer sind uns, ich hoffe, dass du diese Einsicht hast, geistlich noch ganz weit voraus. Und auch die mussten in diese Schule gehen. Und deswegen verzweifle nicht, wenn diese Dinge auch dich treffen. Ich sag's vorhin schon mal gesagt, willkommen im Club der Leiter. Das Erste. Was mir wichtig geworden ist in diesem Spannungsfeld, auch die größten Männer Gottes kannten Schwierigkeiten in der Familie. In den Familien. Ich habe eben die einzelnen Dinge gesprochen, wo es persönlich ging. Jetzt geht es in die Familie. Ein Jakob. Ihr kennt das im 1. Mose Kapitel 37, 3 und 4. Israel aber hatte Josef lieber als all seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn Liebe hatte als seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Dieser Glaubensmann, Jakob, Wenn man das nicht wüsste und das nicht in der Bibel stehen würde, könnte man kaum glauben, dass diese Familie unter den Glaubensheroes sind. Ja? Das ist ja, da sind ja Dinge passiert, das ist unfassbar. Sorry, ich bin ja nicht weitergegangen. Ja? Aber die Bibel verschweigt das nicht. Das liebe ich an der Bibel. Ja, also wenn du Probleme hast zu Hause, ich hoffe nicht, dass deine Kinder sich so hassen, dass sie sich nicht mehr grüßen. Aber das kommt auch vor. Ich kenne auch gläubige Familien, sind die Kinder und so zerstritten, die sprechen nicht mehr miteinander. Und jetzt bist du als Papa in der Leitung und alle gucken dich an. Damit musst du erstmal umgehen. Der beste Weg ist, geh in die Offensive und sag der Gemeinde, ich brauche eure Gebete. Ich koche auch nur mit Wasser. Ich bin genauso ein elender Sünder wie du, auch wenn ich ein Leiter bin. Bitte bete, meine Kinder haben Stress miteinander. Könnt ihr für mich mitbeten? Manche sagen, so kann doch ein Leiter nicht sprechen, dann tust du doch deine Qualifizierung runterdrücken. Nein, nein. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, den gibt er Gnade. Und ich glaube, wenn deine Gemeinde merkt, wir haben einen Leiter, der nicht der große Zampano ist, sondern der demütig genug ist und ehrlich auch über seine Sünden spricht und über seine Verzweiflung und über seine Nöte, dann wirst du in den Augen deiner Schafe noch viel wertvoller sein. David. In 2. Samuel 15, 13 und 14, da steht, als sein Bote kam und David meldete, das Herz der Israeliten hat sich Abschalom zugewandt, sagte David zu all seinen Dienern, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, wir müssen fliehen. Denn für uns gibt es keine Rettung für Abschalom. Beeilt euch mit dem Aufbruch, sonst kommt er und holt uns ein, bringt Unglück über uns und schlägt die Stadt mit scharfem Schwert. Das ist ein Vater, der vor seinem Sohn fliehen muss. Das ist eines der traurigsten Bilder in der Bibel mit. Dieser vielgeliebte Mann David flieht vor seinem Sohn. Der Sohn, der eigene Sohn will den Vater umbringen. Das ist ja gar nicht mehr zu toppen, oder? Aber das erlebt ein Mann wie David. Und die Bibel sagt es so offen. Diese Spannung. Was muss das im Herzen eines Vaters wie David wehgetan haben? Das zu erkennen, mein Sohn, der will mich wirklich umbringen. Und David war ein Kriegsmann. Der hat sich auch stellen können. Aber er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er hätte damit rechnen müssen, dass alle sagen jetzt, David, du bist der große Krieger und haust ab. Was bist du denn für eine Pfeife? Und das wird in unserem Leben auch passieren, dass manche Leute sagen, nun werde ich mal, los, komm, mach mal was. Und du sagst, ich mach's um Jesu Willen nicht. Dann stehst du da wie Pik 9 in der Kurve und alle sagen, was ist denn das für ein Buschi? Aber wisst ihr das Wichtige, was Jesus über uns sagt? Ich bin lieber in den Augen der Welt ein Luschi, weil ich in der Demut nicht Böses mit Bösen vergelte, als ein Hero in der Welt zu sein und nicht mehr im Willensbereich Christi. Aber das ist für einen Mann nicht einfach, das zu schlucken. Und da sind Kämpfe in einem. Und David war kein Duckmäuser. Das ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen, zu sagen, komm, wir fliehen. Ich glaube, hätte David ernst gemacht, der Abschalom wäre in zwei Minuten wäre der 3 Meter unter dem Boden gewesen. Aber er hat es nicht gemacht. Oh, sorry. Das war die falsche Richtung. Wieso geht das jetzt hier nicht weiter? Ach so, hier, so hast du das gemacht. Jesus, unser größtes Vorbild. In Markus 3, Vers 21 steht, als das seine Angehörigen erfuhren, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt wegzuholen, denn sie sagten sich, er muss verrückt geworden sein. Ich denke, dass ihr das als Bibelleser wisst. Erst nach der Auferstehung des Herrn lesen wir, dass die zusammen waren und dann zum Glauben kamen. Davor haben die nicht geglaubt. Was meint ihr, Jesus, wie oft der für seine Geschwister gebetet hat? Ich glaube, viel mehr als du und ich jemals für unsere Geschwister beten würden. Und er hat nicht erhört. Wie alt wurde Jesus? 33,5 ungefähr, ja? Der hat 33,5 Jahre gebetet und Gott hat nicht gehört. Und erst nachdem er auferstanden ist, lesen wir in Apostelgeschichte 1, da waren sie alle zusammen. Lieber Bruder, wenn du für deine Familie betest und du denkst, da passiert nie was, verzweifle nicht. Selbst der Herr Jesus musste lange warten, bis seine Geschwister die Augen geöffnet bekommen haben. Vielleicht bist du Pastor einer Gemeinde und du durftest schon viele Menschen zu Jesus führen. Und deine eigenen leiblichen Brüder und Schwestern sind noch nicht auf dem Weg. Verzweifle nicht. Das kann einen manchmal den Schlaf rauben. Wenn wir wirklich daran glauben, wenn Jesus wiederkommt, kommen nur die mit, die sein Eigentum sind. Dann kann einem das abends manchmal den Schlaf rauben. Das hat es zumindest mir getan. Ich hatte noch einen Bruder in meiner Familie, der sich nicht bekehrt hat. Ich habe immer gesagt, Herr Jesus, Maranatha für mich zu jeder Zeit. Aber mein Bruder, der würde da sein. Den möchte ich mithaben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei mir passiert ist, als ich einmal einen Anruf dann bekam. Weißt du, dein Bruder hat sich gerade bekehrt. Da habe ich gesagt, da habe ich so, das mache ich jetzt lieber nicht. Ja, habe ich Maranatha geschrien. Und das ist so herrlich, aber damit zu leben. Ich weiß, wie das auch ist, wenn das noch nicht so ist. Ist nicht einfach. Und aber der Herr Jesus musste das auch erleben. In Johannes 7, 5, so redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Vielleicht denkst du manchmal, ich bin Gemeindeleiter und meine eigenen Schwestern sagen, meine Brüder sagen, bist du eine Pfeife? Bist du ein für einen Mann oder was? Ja. Die eigenen Geschwister von Herrn Jesus, und ist hier einer drin, der Meinung ist, dass er auch nur eine Sekunde mehr vorbildlich leben kann, als Jesus je gelebt hat? Ich hoffe, dass hier keiner aufsteht. Versteht ihr? Aber selbst er musste mit seinem brillantes Leben erkennen, Gott hat keine Enkelkinder. Jeder muss seinen Weg finden. Jeder muss seine persönliche Entscheidung treffen. Aber das tut weh, als Mann Gottes zu sehen, meine Geschwister sind noch nicht in der Nachfolge auch. Und auch in der Gemeinde ist es nicht einfach. Wenn man sonntags für Sonntag in die Gemeinde geht und da sieht man, da müssten eigentlich noch mehrere da sein. Die sind aber leider nicht da. Das Zweite. Jetzt wird es sehr, sehr intim. Gefahren, die wir sehen müssen. Als Leiter. Man liest die Bibel nur noch für andere oder zur Vorbereitung der Predigt. Lieber Bruder, darf ich dir die Frage stellen, hast du noch eine persönliche Zeit, wo du die Bibel nicht liest für die nächste Predigt oder für die nächste Bibelstunde, sondern für dich ganz alleine? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel aufgeschlagen und hast gesagt, Jesus, ich möchte die Bibel jetzt nicht lesen, um irgendwelches Wissen anzueignen oder mich vorzubereiten für irgendetwas, sondern rede du zu mir ganz persönlich. Man tut zu viel und verliert das Stehen vor Gott. Bruder, wenn du keine Zeit mehr findest, in Ruhe vor dem Herrn still zu werden und Zeit mit ihm zu verbringen, ist dein Terminkalender verkehrt geordnet. Dann musst du neu überlegen, wo du Abstriche machen musst. Die wichtigste Zeit ist, vor dem Herrn zu stehen. Wenn du die Zeit nicht mehr hast, liegt dein geistliches Leben in einer Schieflage. Noch eine große Gefahr. Die Seelen der eigenen Familie werden nicht gepflegt. Wir haben für jeden Zeit. Wir gehen nachts Leute noch im Krankenhaus besuchen. Ist alles toll. Aber du hast deiner Tochter schon lange nicht mehr gesagt, wie lieb du sie hast. Du hast keine Zeit, mit deinem Sohn mal ein bisschen Fußball zu spielen. Du hast keine Zeit, mal zu fragen deiner Frau unter vier Augen, wie geht's dir wirklich? Du hast Geschwister in deiner Familie vielleicht oder auch noch Cousins und Cousinen. Und du hast keine Zeit. Tante Gertrud hat immer gesagt, Christian, mein Junge, du musst immer eins wissen im Leben. Du musst den Rücken frei haben. Du kannst Sonntag für Sonntag Predigten halten, da kannst du John MacArthur zur Seite stellen. Du könntest ein Bibelwissen haben wie, was weiß ich, fünf Bibellehrer zusammen. Wenn du zu Hause im grauen Alltag für deine Familie nicht da bist, und deine eigene Seelsorge in den eigenen Familienmitgliedern überhaupt nicht wahrnimmst, dann kannst du noch so viel reden. Es ist Reden im Wind. Du musst den Rücken frei haben. Noch etwas. Gehe ich mit meiner Verantwortung für meine Familie, gehe ich meiner Verantwortung für meine Familie aus dem Weg, weil ich das mit meinem Einsatz in der Gemeinde begründe? Es gibt manche, die flüchten in Gemeindearbeit. Sagen manche Männer, Montag bin ich Bibelabend, Dienstag habe ich Seelsorge, Mittwoch bin ich da, Donnerstag bin ich da. Ist auch okay. Und für deine Familie? Wer dem eigenen Haus nicht vorsteht, sagt Petrus, der hat da oben gar nichts zu suchen als Leiter. Ist ganz, ganz wichtig. Manche flüchten, manche Männer sagen, Schatz, ich kann jetzt gerade nicht Bibelarbeit, das ist was ganz Wichtiges. Ja, aber du hast mir versprochen, mit mir einkaufen zu gehen. Das können wir später machen. Du brauchst die Bibelstunde nicht zu besuchen. Du kannst gleich wieder umkehren. Du musst erstmal zu Hause deine Hausaufgaben machen. Und dann kannst du zur Bibelstunde. Es ist ganz wichtig, dass wir die Prioritätenliste nicht völlig verrutschen. Dass man in so eine Übergeistlichkeit reinkommt, so ein Überdrehtsein. Das ist ganz gefährlich. Wenn man überdreht fromm ist. Manche Christen kann man nicht mehr normal reden. Die glauben, ein Gespräch ist nur dann interessant, wenn sie 64 Bibelstellen zitieren, möglichst noch in Hebräisch und in Latein, damit sie auch noch zeigen können, was sie alles drauf haben. Das ist fürchterlich. Alles wird vergeistlich. Die sind geistlich krank. Solche Christen landen meist auch auf einen ganz schlimmen Weg. Das nächste. Gehe ich meiner Verantwortung für die Gemeinde aus dem Weg, weil ich das mit meinem Einsatz in der Familie begründe? Das ist die nächste Seite. Das kann auch leicht passieren. Lieber Bruder, du müsstest eigentlich zur Männerstunde. Und du weißt genau, du hast den Text nicht gelesen. Du, Egon, ich wäre gerne gekommen, aber die Helge hat zu Hause gekocht und du weißt, wenn ich da nicht komme und so. Versteht ihr, was ich meine? Das dürfen wir auch nicht machen. Jetzt kommt ein Punkt, der ist ganz schwierig. Man macht frommen Druck auf Frau und auf die Kinder. Manche bekommen eine Aufgabe als Leiter oder haben eine Aufgabe und dann macht der Mann so einen Druck, jetzt, Inge, du musst jetzt aber richtig jeden Tag die Bibel 3 Stunden lesen und 7-mal und versteht ihr? Und die Kinder dürfen nicht mehr lachen, müssen nur noch ernst sein und ganz mit Christus. Versteht ihr? So über frommen Druck. Ihr guckt jetzt so ganz komisch. Ich bin sehr viel mit Menschen zusammen. Ich mache sehr viel Seelsorge. Ich könnte euch hunderte Familien sofort aufzählen und noch mehr, wo das genauso ist. Außen hui und intern fui. Mach niemals Druck. Das liebe ich an meine Frau. Wenn sie das Video hört, sagt sie, wieder nimmst, erwähnst du mich, ja? Aber weil ich sie so liebe, muss ich sie erwähnen, ja? Das liebe ich an meine Frau, die ist total ehrlich. Die ist 100%. Die ist im Gottesdienst so, als wenn du mit ihr angeln gehst oder ob du mit ihr einkaufst, ob sie bügelst, ob sie im Garten arbeitet, die ist immer Gina. Das liebe ich an meine Frau. Und sie soll auch genauso bleiben. Und nicht irgendwie eine fromme Maske aufsetzen, wenn ich mit Wolfgang Präzizier rede, dass sie plötzlich die heilige Johanna wird. Ja. Die soll so sein, wie sie ist.
Wir können das bestätigen.
Ja, ihr könnt das bestätigen. Genau. Aber ihr seid auch. Genau, das ist so gut. Ja, genau. Okay, noch ein Punkt, der wichtig ist für uns als leitende Brüder. Man baut keine Oasen für sich und seine Familie ein. Nimm dir immer einen Zeitraum, wo du alleine mit deiner Familie bist. Ein Tag irgendwo, macht irgendwas, Picknick, wo auch immer. Geht essen, baut Oasen ein. Das hält eine Familie, eine Ehe gesund. Dass ihr mal zur Ruhe kommt, das blöde Handy mal wegschleudern, ja, ausmachen. Sterben wir nicht, sind wir 30 Jahre, sind wir auch nicht gestorben ohne dieses Ding. Mal einfach ausmachen und zur Ruhe kommen. Bisschen genießen, die Gemeinschaft, die Gespräche, ja, Zeit zu verbringen. Das brauchen wir. Und wir müssen uns eins bewusst werden, wir leben in der sogenannten Endzeit, wir haben eine enorme Herausforderung, wir haben so viele Probleme. Wenn man mit wachen Augen durchs Leben geht, auch als Pastor sollte man das tun und nicht auf Wolke 7 schweben, dann weiß man ja mal ganz gar nicht mehr, Mann, was stürmt alles auf uns zu? In den Kita fängt das schon an, dann in den Schulen, in den Ausbildungsstätten, in den Medien, in den Social Medien. Man wird ja irre. Und in Hamburg, ja, und Co. Wisst ihr, das kann einen echt schon mürbe machen. Könnt ihr euch so ein bisschen identifizieren? Läuft bei mir. Zwar rückwärts und bergab, aber läuft. Ja? Ich fand das Zitat so genial. So, einige mutlos machende Entwicklung, ja? Die eigene Frau verliert das geistliche Interesse. Hiob hat das so erlebt, ja? Seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und sterb. Jetzt sind viele Menschen und sagen, diese blöde Frau, Leute, halt mal den Ball flach. Ich glaube, mit eines der schlimmsten Dinge, die Eltern passieren können, ist, wenn sie ihr Kind zu Grabe tragen müssen. Wer das schon mal erlebt hat, das ist grauenhaft, muss das sein. Ich bin Gott dankbar, dass ich das noch nicht erlebt habe und ich hoffe, dass ich das nicht erleben muss. Diese Frau musste an einem Tag 10 Kinder zu Grabe tragen. Wir richten so schnell über jemanden. Aber wie würdest du in so einer Situation umgehen? Aber es muss trotzdem Hiob getroffen haben. Der wurde ja schon sowieso gepeutelt durch die ganzen Nöte. Und dann war seine bessere Hälfte auch nicht mehr mit ihnen eins. Das ist schwierig, wenn man in der Familie vielleicht auch ist und du als Mann und ihr habt Gespräche über die Gemeinde und vielleicht sagt deine Frau, willst du immer noch Zeit verbringen und willst du immer noch investieren in diese Gemeinde? Da dienst du jetzt schon so lange und kriegst immer nur Rückenschläge und machen nur Schlechtigkeiten über dich. Das sind Momente, die sind bestimmt nicht einfach. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Technik, jetzt geht gar nichts mehr.
Das Ende hier.
Und das kommt zu den Leitungsproblemen noch dazu.
Ja, genau. Genau. Ja, danke schön, jetzt geht's weiter. So fühlen wir uns auch. Wir brauchen oft einen, das ist der Herr, der uns dann wieder in die Spur bringt. Ja? Die eigenen Kinder gehen gottlose Wege. Da bleibt auch ein Gemeindeleiter nicht erspart. Ja. 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 22, 23. Eli war sehr alt und er hörte alles, was seine Söhne und ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr das? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Er hat sicherlich als Vater auch versagt, er hätte eingreifen müssen, aber er musste das erleben. Seine eigenen Söhne gehen solche Wege. Vielleicht sitzt hier jemand drin, der darüber nicht redet, aber vielleicht sind gerade deine Kinder auf einem Weg, der alles andere als gut ist. Und du kannst damit nicht sprechen über andere, weil wir sagen zwar, wir Christen, frohe Botschaft und so, aber wir erzählen uns oft Geschichten. Wir müssen ehrlich miteinander ins Gespräch gehen. Bei uns muss das leicht fallen, über seine Sünden zu reden. Und das ist das Problem in vielen Gemeinden. Da macht man Pompolus, ja. Da sind alles, die heiligen drei Könige sind dagegen die Gottlosesten. Ja? Die sind alle so heilig, die schweben schon alle. Und vielleicht ist das der Grund, warum auch Seelsorger nicht mehr in Anspruch genommen wird, weil die Menschen merken, der hat gar kein Herz für mich und gar kein Ohr. Der ist ja ein Überflieger, dem gelingt alles. Der predigt jeden Sonntag, so wie der predigt, ist er Mose, Elia, Josua und Jesaja in eins. Sünde ist bei denen schon längst nicht mehr da. Der braucht doch nicht mehr um Vergebung zu bitten. Versteht ihr? Ihr lacht darüber, es ist viele Gemeinden, da könnte ich euch das beweisen, Sonntag für Sonntag wird das gemacht. Und nicht nur Sonntag für Sonntag, sondern in der Woche. Und die Leute ersticken in ihren Problemen. Und nicht wenige Christen greifen dann in die Sucht, holen sich ein Bier zur Betäubung oder einen Wein. Weil sie niemanden haben, der ihnen zuhört. Ich verzweifle an diese Technik. Jetzt geht's wieder. Lukas 15, 11 bis 13, ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Vater, gib mir den Teil, der mir zusteht. Ein Erbe bekommt mir, wenn jemand stirbt. Also für den Sohn war der Vater tot. Das kann auch einem gläubigen Menschen passieren, dass seine Kinder ihn nicht wertschätzen. und ihn so behandeln, als wäre er tot. Das ist nicht unbedingt angenehm, als Gemeindeleiter so eine Entwicklung zu sehen. Oder? Noch eine Sache? Nee, da musst du, glaube ich, hier bleiben. Oder ich muss da immer raufdrücken. Die Probleme in der Gemeinde wachsen einem über den Kopf. Paulus kannte das, in Galater schreibt er das, ja. Wer konnte euch bloß verblenden? Wie könnt ihr nur so blind sein? Da wusste das nicht mehr ein, ja. Der denkt, Mensch, was ist denn da passiert? Ich habe so viel investiert in euch. Und jetzt fängt ihr wieder an, in die Gesetzlichkeit hineinzukommen und zu glauben, ihr könnt das aus dem Gesetz heraus alles packen. Das muss für einen Mann, der so ein Herzblut hatte für Gemeindebau wie Paulus, brutal gewesen sein. Und die Bibel sagt es deutlich. Wollt ihr jetzt etwas aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Da hören wir die Verzweiflung, die Paulus hat. Die Sehnsucht, dass sie aufwachen. Vielleicht hat er auch gedacht, Herr, es war alles umsonst, was ich investiert habe. Vielleicht denkst du das manchmal auch. Ich predige Sonntag für Sonntag und mache Bibelarbeiten und mache dies und das. Und dann plötzlich verhalten sich die Gemeindemitglieder völlig anders. Und du denkst, was ist hier los? Tja, Paulus musste das auch erleben, Bruder. Oder die Nerven liegen wegen Überarbeitung. Burnout lässt grüßen blank. Elia, dieser Mann Gottes. Er wandert allein weiter einen Tag lang nach Süden in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einem Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dieser Mann, der so viel erlebt hat. Gott hat sich offenbart mit Feuer vom Himmel. Was hat dieser Mann erlebt davor? Kurze Zeit davor. Und dann läuft er. Gott schenkt Wunder über Wunder. Und dann sagt die Isabel, was seine, diese Frau, diese Isabel, ja, diese gottlose Frau. Und plötzlich bricht der Mann völlig ein und geht unter den Ginsterstrauch und sagt, Herr, lass mich sterben. Wenn man die Bibelstelle weiterliest, dann steht da ja auch, ich bin allein übrig geblieben. Manchmal fühlen wir uns so, ja. Manchmal fühlen wir uns als Gemeindeleiter ganz allein, ganz einsam. Und wir denken, das machen jetzt nur wir mit. Lieber Bruder, lass sie das sagen, was Gott Elia gesagt hat. Es sind noch 7000 andere da. Die haben die Knie auch nie vorbei. Du bist nicht alleine, es sind auch andere noch da. Und Elia sagt hier, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Was hört man da raus? Stolz. Elia, dachtest du, dass du besser bist als deine Vorfahren? Ich bin nicht besser als meine Vorfahren? Hallo? Hattest du das wirklich geglaubt? Wisst ihr, das ist manchmal in uns so, wir halten uns, wir reden ja immer demütig. Na, ach, der Herr, oder ich bin, ne, so. Aber innerlich denken wir schon, ohne uns läuft schon nicht so viel, ja? Und ich glaube, das dachte Elia auch. Und ich glaube, dass er dadurch auch so einen Druck aufgebaut hat, den Gott gar nicht wollte. Ja. Ich glaube, dass er wirklich aufpassen musste. Ja. Wenn die Nerven blank liegen, ich danke dir mal lieber. Ja, wir kommen schon hier. Ja, das ist jetzt ganz wichtig. Bleibe im persönlichen Bibelstudium und Gebet, lieber Bruder. Kannst du noch das von dir sagen? Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscher. Kannst du das noch sagen? Verschlingst du das Wort noch so? Hast du noch eine Liebe zum Wort für dich so? Wenn ich deine Bibel jetzt fragen würde, sag mal, wie geht der Kurt mit dir um? Ja? Was wird er denn sagen? Was wird die Bibel sagen? Ja, zum Studium nimmt er nicht, aber so das Persönliche. Früher war er so neugierig, das macht er nicht mehr. Der Kurt hat die Neugier verloren. Wir müssen über nichts mehr wachsam sein, als dass die Liebe nicht erkaltet zum Wort Gottes. Wenn die Liebe zum Wort erkaltet, erkaltet deine Liebe zum Herrn. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus über alles und deine Bibel ist Staub drauf. Das passt nicht. Und du sollst die Bibel auch nicht lesen als Pflichtlektüre. Du sollst sie lieben, sollst sie lesen aus Liebe. Weil du staunst über das Wesen Gottes, über seine Ideen, seine Gedanken, über alles, was er macht. Wann hast du das letzte Mal deine Bibel nach dem Lesen zur Seite gelegt und gesagt, Herr, ich muss dich anbeten. Du bist so großartig. Herr Jesus, womit habe ich das verdient, dass ich dein Wort lesen darf und dass du den Heiligen Geist mir die Schrift öffnest? Das ist atemberaubend. Es gibt nichts Wichtigeres und Schöneres als dein Wort. Lass dir das nie rauben, Bruder. Und das Gebet in Markus 1,35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Vielleicht sagst du, Bruder, ich habe so viel zu tun, du kennst mein Leben nicht. In meiner Bibel steht vor Markus 1,35, dass Jesus die ganze Nacht mit Besessenen betete und Kranken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Menschen gebetet habt, die okkult belastet sind und krank. Das kostet richtig Kraft. Wenn einer hätte sagen müssen, so, heute penne ich mich mal aus, heute schlafe ich mal lange, hätte es der Herr machen können, hat er aber nicht gemacht. Weil er wusste, wie wichtig es ist, seinen geistlichen Akku wieder aufzuladen. Und da brauchte er die Stille, alleine mit seinem Vater. Und wenn ihr Markus 1,35 weiterliest, dann kommen die Jünger und sagen, da ist die Tür auf. Und dann würden wir sagen, hinder! Nein, aber da war noch ein anderer Weg. Und da war ein Aussätziger. Und den hat der Vater, den Herrn Jesus, in der Stille aufs Herz gelegt. Weißt du, wenn du richtig geistliche Wege gehen willst, dann brauchst du Wegweisung im Gebet. Du musst den Vater flehend rufen. Wie geht's weiter? Auch in deine Gemeindeprobleme. Leg ihn das hin. Besprich das mit Brüdern und Schwestern, aber vor allen Dingen besprich es mit ihm. Wisst ihr, was ich mache, wenn ich manchmal so alles hinschmeißen könnte? Wisst ihr, wie oft ich das schon hatte als Gemeindeleiter? Ich sage, Herr Jesus, du kannst auswählen, wie du willst, ich hau ab. Das ist so, als wenn Jesus sagt, jetzt hat er seine drolligen 5 Minuten, lass den mal, den hole ich gleich ein. Und dann nach 5 Minuten holt er mich denn und sagt, sag mal, was ist denn mit dir schon wieder los? Ja? Wir müssen meine Frau mal fragen, die kennt das auch, ja. Und dann schäme ich mich und dann gehe ich auf meine Knie. Ich habe ein Arbeitszimmer in meinem Keller, da schmeiße ich mich auf meine Knie und dann sage ich immer Folgendes. Herr, es tut mir leid, dass ich etwas ganz Großes wieder verdreht habe. Die Hauptverantwortung hast du. Ich bin nur dein Handlanger, aber ich bin nicht der Oberhirte. Ich kann die Herzen der Menschen nicht verändern. Ich kann sie nicht bei dir halten. Das ist deine Aufgabe. Es tut mir leid, dass ich wieder so dumm war und dachte, ich bin der Oberhirte. Aber könntest du mir vielleicht helfen als dein Handlanger? Könntest du wieder sorgen, dass Bertha und Inge sich vertragen? Dass der Kurt wieder geht oder der Ingo, dass sie wieder kommen? Könntest du das nicht machen, Herr? Und wenn du mich dazu gebrauchen willst, dann mach es. Aber ich kann es nicht. Das ist ganz wichtig, dass du von dieser Last wegkommst. Und das erlebst du in der stillen Zeit. Und das ist jetzt auch wichtig. Hole dir einen Mentor, einen Seelsorger. Es ist so wichtig, dass wir das, verstehen, dass wir sowas brauchen. Ich habe das gesagt, jeder David, jeder David braucht einen Nathan. Hast du so einen? Hast du als Leiter einen anderen Leiter? Oder denkst du, ich bin schon 50, 60, ich brauche keinen Leiter mehr, ich weiß schon alles? Das ist eigentlich ein Zeichen, dass du geistig stehen geblieben bist. Du solltest immer jemanden haben, der weiter ist als du. Und den wirst du auch finden. Du brauchst jemanden, der auch dich mal korrigiert als Leiter. Das Problem ist, dass viele Pastoren niemanden haben, wo sie mal ihr Leben auch besprechen können. Das brauchst du aber. Ich bin Gott dankbar, dass es Männer gibt in meinem Leben, wo ich weiß, die sind weiter als ich, von der Lebenserfahrung, aber auch vom biblischen Wissen her. Und das sind Männer, die reden mir nicht nach dem Mund. Zum Beispiel sage ich mit denen, du, ich möchte einmal im Monat mit meiner Frau einen Tag haben, wo nur wir beide alleine sind. Und wenn ich dann mit dem Bruder spreche und sage, der sagt nicht, er ist schön, dass du da bist. Warst du mit deiner Frau alleine? Oder nicht? Warst du nicht da? Okay. Hast versagt, Christian. Du hast versagt. Hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist wichtig, dass wir das brauchen. Der Nathan, der hat den David mit seiner Sünde konfrontiert. Du bist der Mann, sagt er. Jahwe schickt Nathan zu David. Das ist wichtig. Gott ist der Auftraggeber. Und David ist demütig genug, obwohl er König ist, von Nathan konfrontiert, sagt er, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und dann sagt Nathan, dann hat er dir auch deine Sünden vergeben. Und das brauchst du als Bruder. In der Bibel gibt es immer geistliches Mentoring. Ein jüngerer Bruder hat immer einen älteren. Das ist ein geistliches Prinzip. Vielleicht ist das Problem deines Lebens als Pastor, als Leiter. Vielleicht hast du keinen Mentor. Vielleicht ist es auch Stolz. Vielleicht denkst du, hör mal zu, ich bin schon 20 Jahre Leiter der Gemeinde Licht und Leben. Ich habe schon alles erlebt. Also wenn ich jemals so sprechen würde, Gino, dann bitte ich dich, dass du mich sofort runternimmst von der Kanzel. Nichts ist schlimmer als Selbstüberschätzung. Sondern wir sind Lernende. Und wir brauchen auch mal von jemand anders einen Blick, weil wir sind oft in unserem Gemeindeleben so im Fokus mit unserer Gemeinde, dass wir manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und dann kommt irgendein anderer Bruder, der hört uns zu und sagt, das Problem ist gar nicht da, Christian. Das Problem ist da. Und dann gucke ich da hin und denke, der hat recht. Ja? Wir brauchen Nathan. Brauchen wir mal Leute, die uns mal die Leviten lesen, die uns auch mal die Ohren ziehen und sagen, so, das geht nicht, was du da machst. Das ist wichtig. Und der letzte Punkt. Einige Tipps. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Gönne dir und deinem Partner Ruhepausen und Ruhephasen. Darf ich dir mal die Frage stellen? Hier sitzen ja einige Leiter drin. Wann warst du das letzte Mal mit deiner lieben Frau mal nett essen und nur ihr alleine? Länger schon her als ein Jahr? Ich hoffe nicht, oder?
Ich esse jeden Abend.
Oh, herrlich. Halleluja. 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 Aber das ist sehr schön zu hören. Wunderbar. Sieh mal, es gibt ein wunderbares Zitat. Es ist zwar von der Aussage wunderbar, aber eigentlich vom Verhalten wäre es nicht so gut. Aber im Dienst des Herrn haben wir eine Tendenz, mehr zu tun, als der Herr von uns erwartet. Das kann ich 100-mal unterstreichen. Wir drehen manchmal unsere Extra-Runden, aber das ist nicht vom Heiligen Geist gewirkt, sondern von einer übertriebenen Aktion für Christus. Und das ist so wichtig. Ich muss dazu sagen, ich gehe sehr gerne essen. Sieht man auch nicht. Und ich bin ehrlich, ich liebe meine Kinder und meine Kinder können die 24/7 um mich haben, meine Enkelkinder noch mehr Zeit. Ja, ich liebe meine Familie. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, die schönste Zeit, das weiß mein Sohn, dass meine Lieblingszeit ist, wenn ich alleine mit meiner Gina esse. Das ist für mich, da ist alles bricht weg. Es ist so schön. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt. Und das Zweite, pflege gute Freundschaften. Hast du Freunde, lieber Gemeindeleiter? Hast du Freunde? Hast du Brüder, mit denen du auch mal wirklich fröhlich unterwegs sein kannst, mal Fußball spielen kannst oder angeln gehen kannst, die dich auch mal wegbringen von diesem ganzen Verkopften, wisst ihr? Ich sage euch das ganz offen, es ist so, wir haben so viel oft mit unserem Kopf voll im Berufsleben und dann in der Gemeinde und ständig werden wir bombardiert. Und dann ist das richtig toll, wenn du Leute hast, die sagen, jetzt ruhig, jetzt Gemeindeproblem, alles schön und gut, das können wir heute Abend nochmal beten, aber jetzt spielen wir Fußball oder jetzt gehen wir joggen oder jetzt gehen wir schwimmen. Und wenn du diese Freunde nicht hast, dann wirst du innerlich verbrennen, das sage ich dir. Hol dir diese Leute. Pflegefreundschaften. Nimm dir auch Zeit für Freunde. Die wachsen nicht auf dem Baum, ja, die musst du schon auch suchen und pflegen. Einige Tipps, wo sind wir hier? Habe den Mut, dich klar von Menschen zu distanzieren, die dir nicht gut tun. Das musst du auch lernen als Christ. Du musst auch manchmal sagen, hier ziehe ich jetzt eine Grenze. Weißt du, wenn du eine Tür immer wieder aufmachst zu Menschen, die dich runterreißen, die dich fertig machen, die dein Leben zerstören, dann sind nicht diese Menschen die Dummen, sondern du bist der Dumme, weil du die Tür nicht zumachst. Mach die Tür zu. Nicht in Verbitterung, dann wünsche ich das, so nicht. Sondern beten vielleicht für den Menschen, das ist immer wichtig, ja. Aber dass man sagt, ich lasse mich damit nicht mehr ein. Lass dich nicht auffressen. Viele Menschen sind wie Blutsauger, die heften sich an dich ran und wollen nur was von dir und machen dich kaputt. Ich sage euch jetzt etwas, müsst ihr vielleicht zweimal zuhören, weil das am ersten Mal versteht man das vielleicht nicht. Ein Christ muss nicht nur unterscheiden zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und dem Besten. Gutes kannst du jeden Tag 5000 Sachen tun, aber ob es deine Aufgabe, ob es dein Auftrag ist, ist eine zweite Frage. Vieles, was, wenn der Teufel dich nicht mehr in Sünden verführen kann, dann verführt er dich, dass du viel Aktion machst. Können gute Sachen bei sein, aber ob es dein Auftrag vom Herrn ist, ist was ganz anderes. Viele Christen sind unterwegs, glauben im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, und sie sind Getriebene und Gehetzte. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist sie führt. Deswegen sollten wir da immer aufpassen, wo wir unsere Prioritäten setzen. Ja? Und das ist ja auch etwas Wichtiges. Plane mindestens einmal im Jahr ein Wochenende ein, wo du ganz alleine mit dem Herrn Jesus verbringst. Das kann ich euch als Gemeindeleiter nur empfehlen. Einmal im Jahr geht ihr mal für ein Wochenende irgendwo hin. Auch nicht den Ehepartner mitnehmen. Alleine, nur du, ganz alleine, du und Christus. Handy auch am besten zu Hause lassen. Notizblock mit und die Bibel mit. Am besten noch, wo schön Natur ist, wo Wasser ist oder so. Und dann verbring mal ein Wochenende. Nur wenn es vielleicht Wochenende viel zu lang ist, dann ein Tag, ein Samstag. Verbring den mal ganz alleine und sag, Herr, rede du zu mir. Wo stehe ich eigentlich? Wie sieht unsere Beziehung aus? Rede zu mir. Und dass du einfach mal still wirst. Wo stehe ich eigentlich vor dir, Herr? Wie sieht mein Leben eigentlich vor dir aus? Das, was ich tue, was ist die Motivation? Pflichtbewusstsein? Dass ich mein Ansehen nicht beschmutzen will, weil ich ja immer der Treue bin? Ist das meine Motivation? Oder geht es mir wirklich noch so aus einer tiefen Liebe zu dir? Herr, ich will predigen und darf predigen, weil ich das liebe, weil ich dich liebe. Oder ist es so ein Rhythmus? Ja, ich bin ja Christ, ja. Ich bin ja Pastor oder ich bin Evangelist oder ich weiß nicht was. Aber ist das Motiv die Liebe? Ein wichtiges Zitat. Das ist mein Zitat. Sei mal ein bisschen mehr Maria als Martha. Das wünsche ich dir von Herzen als Gemeindeleiter. Die Martha, die war... Der hat gesagt, es ist gut, was du machst, aber das Beste hat sie gemacht. Das Beste ist nicht der Dienst für Jesus, sondern sich von Jesus erstmal bedienen lassen und dann zu dienen. Darf ich dir die Frage stellen, kann dir Jesus noch dienen? Wie kommst du zu ihm? Mit tausend Sachen oder kommst du wie ein Bettler zu ihm? Sag, Herr, mit leeren Händen. Und bevor ich jetzt anderen predige, müssen wir beide erstmal reden, Herr. Die besten Predigen sind nicht die, die theologisch die geschliffensten sind. Die besten Predigen sind die Predigten, die der Herr dir persönlich gesagt hat. Und das spüren Menschen. Und wir als Prediger und Gemeindeleiter stehen in der großen Gefahr, dass wir uns nur noch vorbereiten für die Predigten, für die Gemeinde. Aber uns selbst das Wort gar nicht mehr so bewegt. Und dann zum Schluss noch den letzten Tipp. Achte einmal im Monat darauf, ob deine Prioritätenliste stimmt. Ich habe zu Hause auf meinem Schreibtisch von einem Bruder etwas ganz Wertvolles bekommen. Die 10 Gebote und zu den 10 Geboten Fragen. Wenn ihr das möchtet, scanne ich das ein, schicke das Matthias und er kann das euch schicken. Das ist so genial. Aber es ist auch sehr, sehr ehrlich. Da fallen dir die Masken runter, das sage ich dir. Weil zu jedem Gebot, da werden unbequeme Fragen gestellt. Und wisst ihr, jeden Sonntag mache ich das für mich. Das müsst ihr nicht jeden Sonntag machen. Aber ich mache das jeden Sonntag, für mich alleine. Da hole ich mir immer ein Gebot mit den 5, 6 Fragen und da finde ich mich immer wieder auf meinen Knien. Du sollst nicht Ehe brechen. Gut, das mache ich jetzt so nicht. Dann sagt der Herr, wirklich nicht? Schau mal hier. Und dann kommen Fragen, wo ich denke, oh, oh. Heiland Jesus, wie behandelst du deine Frau? Also das sind so herausfordernde Dinge. Und wisst ihr, wir müssen ja eines Tages, der richtige Stuhl Christi, unser Leben wird offenbar mal vor Gott. Das Problem, was wir da nur haben, da können wir keine Buße mehr tun. Das ist vorbei. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, mein Richterstuhl Christi ist jeden Sonntag. Weil ich da auf meine Knie gehen kann und mein Leben vor ihnen offenbaren kann und sagen, Herr, wo stimmt das nicht? Wenn ich das jetzt lese, wenn ich ehrlich bin, Herr, das weißt du, ich bin da noch nicht. Muss wieder Buße tun. Das weiß ich. Tue ich auch gerne. Kannst du mich vielleicht mit hiervon bitte mal freimachen? Hilf mir. Und dein Leben wird anders. Es kommt keine ungesunde Routine rein, sondern du selbst musst dich immer wieder prüfen. Aber das Schöne, und damit möchte ich schließen, ist, wenn du Gemeindeleiter bist, hast du den schönsten und gewaltigsten Auftrag, den es gibt. Wisst ihr, was das ist? Ein Gemeindeleiter ist jemand, der hauptverantwortlich ist, dass die Braut Jesu schön gemacht wird. Mein Sohn heiratet jetzt im Mai. Ich habe jetzt schon Blutdruck, wenn ich daran denke. Er hat eine bezaubernde Frau. Vor allem, was bezaubernd ist und was richtig schön ist, dass sie Jesus liebt. Und ich darf als Vater, das ist eine große Ehre, meinen Sohn trauen. Ich weiß jetzt schon, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber wenn der mit ihr reinkommt, dann weiß ich jetzt schon, da kann ich mich nicht mehr halten. Das ist auch egal, da meine ich auch, das habe ich gar kein Problem mit. Aber ich merke das jetzt schon, wie sie beide sich überlegen, welchen Anzug hole ich. Das Kleid, kann ich das so noch machen? Oder noch schöner und noch so. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn ich das sehe, Herr Jesus, wenn doch mein Herz so wäre für die Gemeindearbeit. Wie kann ich die Gemeinde noch schöner machen? Wie können die Christen noch mehr glänzen für dich, Herr Jesus, meine Brüder, meine Schwester? Und das möchte ich dir mitgeben, bei all die Last, die du trägst, bei all die Tränen, die du weinst. Eines Tages wirst du vor Jesus dafür belohnt. Und es lohnt sich. Ich möchte dir Mut machen. Schmeiß dein Amt nicht hin. Lass es nicht zu, dass der Teufel dich mutlos macht. Wenn er dich so angreift, ist es ein gutes Zeichen, weil er Angst hat, dass durch dich die Gemeinde Jesu durch Gottes Hilfe schön gemacht wird. Bleib in deinem Dienst, Bruder, egal wie schwierig es ist. Und wir sollten uns angewöhnen, noch viel mehr füreinander zu beten. Gibt es auch der Gemeinde immer wieder weiter. Ich bete, sage immer die Gemeinde, ich brauche eure Gebete, sonst saufe ich ab. Gott möge uns helfen, dass wir in all den Spannungen immer wieder zu ihm gehen, der uns in all den Spannungen die Ruhe geben kann, den Sieg und den tiefen Frieden, unser Friedefürst zu unserem Herrn Jesus Christus. Er segne euch. Amen. Amen. Ja. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als deine Kinder dieses Vorrecht haben, uns so zu versammeln. Und wir danken dir, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen und dass du das Liebste, was du hattest, deinen geliebten Sohn, unseren geliebten Herrn Jesus, auf diese Erde gesandt hast. Und Herr Jesus, wir beten dich an. Wir sind dir so dankbar, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns herausgerissen hast aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das wunderbare Reich deines Lichtes. Und Herr, du hast uns von so vielen Dingen schon befreit. Du hast uns schon so oft geholfen in unserem Leben. Du hast uns ewiges Leben gegeben. Und eines Tages dürfen wir dich sehen. Du bist dabei, uns eine herrliche Wohnung vorzubereiten und wir dürfen eines Tages dort einziehen. Und wir freuen uns auf diesen Tag, Herr. Und solange wir auf dieser Erde sind, möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, was dich ehrt. Wir möchten uns vor dir demütigen, Heiland, dass wir dir oft so viel Mühe machen, dass wir dir so oft im Wege stehen. Verändere du uns. Verändere du uns durch den guten Heiligen Geist in dein Bild, Heiland. Wir bitten dich für jeden einzelnen Gemeindeleiter, dass du ihn hilfst, in Entspannung nicht unterzugehen, sondern dass du ihn hilfst, dass er den Auftrag so aushält, dass er eines Tages vor dir stehen darf und du ihn beschenkst. Unser größter Wunsch ist, dass du einmal am Ende unseres Lebens zu uns sagst, komm heim, du treuer Diener. Das ist mein Wunsch und ich glaube, das ist unser aller Wunsch. Mögest du das schenken, Heiland. Wir lieben dich. Amen. Amen. Amen.